Was lernen wir aus dem gestrigen Abend? Wer hat es angeschaut? Auf dem Englischen, glaube ich, würde man sagen, never give up. Niemals aufzugeben. Also ich war da schon sehr pessimistisch. Dachte ich, naja, das war's dieses Jahr. Da macht man einmal hier keine Übertragungen in der Gemeinde, dann läuft schon nicht. Und dann kommt diese 95. Minute. Und für mich ist das echt auch ein Bild. Ich weiß, man kann vieles vielleicht immer herziehen. Aber für mich ist es wirklich ein Bild, zu sagen, nicht aufzugeben. Es gibt nochmal eine Chance. Klar, wenn abgepfiffen ist, ist abgepfiffen. Aber ich glaube, dass Gott auch so eine Mentalität in dir und in mir hineinlegen möchte, immer wieder in diesem Vertrauen, nicht zu sagen, das war's, sondern es gibt nochmal eine Chance der Veränderung. Hoffnung, das ist jetzt nicht mein Predigtthema, aber Hoffnung, ich finde es immer so eine klasse, Definition. Hoffnung ist der Glaube daran, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Dass nochmal Veränderung möglich ist. Und dann heißt es in Römer 15, der Gott der Hoffnung aber. Er wird bezeichnet als ein Gott der Hoffnung. Ist das nicht genial? Er ist ein Gott der Hoffnung. Ihr Lieben, wir sind gerade dran in diesem Predigtthema Gemeinschaft, auch das Thema dynamische Gemeinschaft, so habe ich es mal nicht genannt, nicht nur Gemeinschaft, sondern dynamische Gemeinschaft. Warum dynamisch? Was ihr assoziiert mit dem Wort Dynamik? Bitte? Bewegung, ja. Schnell ist schwierig, wenn man so in Reihen sitzt. Das sieht jetzt gerade noch nicht so dynamisch aus. Aber es geht auch um eine innere Dynamik, um eine Beteiligtsein. Also das Gegenteil, ich finde es oft so, mir hilft es manchmal, Dinge zu definieren, indem ich manchmal das Gegenteil zuerst definiere, ist für mich eben genauso Festgefahrenheit, so eine gewisse auch Langeweile. Und Dynamik drückt für mich eben dieses aus, dass wir ja, von Leben, von Bewegung, von Kraft und auch dieses Wort immer wieder von Leidenschaft. Dynamis, das griechische Wort Dynamis heißt Kraft. Da steckt eine Kraft dahinter. Da steckt auch dieses Wort Dynamit. Ja, das ist was Explosives. Also nicht nur einfach eine Gemeinschaft. Es ging um das Predigtthema biblische Gemeinschaft, dass Gott uns berufen hat zur Gemeinschaft. Da kann man natürlich alle abnicken. Und wenn wir sagen, ist Gott Gemeinschaft wichtig, würdet ihr wahrscheinlich alle sagen, ja. Aber die Frage ist immer, wie? Welche Art von Gemeinschaft? Nicht nur irgendwie Gemeinschaft, sondern eine Art von Gemeinschaft. Und das meine ich, eine dynamische Gemeinschaft. Ja, mal dieses Bild, da kann man mehrere Bilder ja auch machen, jetzt mal von Bergsteiger. Die sind so eine Gemeinschaft, die haben ein Ziel, die sind in Bewegung. Jeder muss schon für sich auch gucken, wo er hintritt und trotzdem sind sie verbunden als Seilschaft. Man ist da nicht alleine unterwegs. Eine gewisse Dynamik. Wir sind berufen, ich mache nur ganz kurz einen Zurückblick auf letzten Sonntag zu diesen zwei Dingen. Nochmal das festzuhalten, was ist die Mitte unserer Gemeinschaft? Warum können wir Gemeinschaft leben? Christus ist die Mitte von Gemeinschaft. Er ist die Mitte. Nicht, dass wir uns in allen Dingen gleich Sichtweisen haben, sondern er kreiert Gemeinschaft. Daher immer, es muss immer wieder, Leute, wenn du merkst, es trennt dich etwas vom anderen oder dich macht etwas Mühe, dann versuch, Christus in die Mitte zu rücken, auf ihn zu blicken. Er kreiert Gemeinschaft. Ich habe letztes Mal gesagt, wir müssen nicht Gemeinschaft schaffen, die hat er schon in seinem Geist gewirkt. Aber unsere Aufgabe ist, Gemeinschaft zu bewahren, das ist ein Unterschied. Und dann habe ich letztes Mal noch drei Dinge kurz genannt und das ist mir so wichtig, Leute, dass wir das verinnerlichen. Weil wenn wir das nicht verinnerlichen, dann ist Gemeinschaft immer, wie soll ich sagen, zu nice to have. Also man kann, ja, ist irgendwie wichtig oder, ja, aber es ist nicht so in unserer Mitte unseres Herzens. Und wir brauchen das wozu? Wozu Gemeinschaft? Wozu? Und da habe ich diese drei Dinge, wenn wir die nochmal kurz einblenden können. Wozu Gemeinschaft? Weil es Gott verherrlicht. Weil es Gott verherrlicht. Wenn du sagst, und wir feiern jetzt gleich Taufe von Gerhard, wenn du sagst, Jesus, du bist einfach mir Kostbarkeit, ich liebe dich, ich frage jetzt nicht, wer das jetzt so von Herzen heute Morgen sagen kann, aber wenn das ist, was dir, ach, das Zentrum deines Lebens ist, dann muss Gemeinschaft dir wichtig sein, weil es ihn verherrlicht. Er verherrlicht sich in der Gemeinschaft. Das ist ein Ort, wo er sich besonders manifestiert, ist der erste Grund. Der zweite Grund, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, wer letzten Sonntag da war, mit dem Beil und so weiter, mit dem Eisen schärft der Mann das Angesicht seines Nächsten, weil durch Gemeinschaft Gott uns verändert. Wenn du nicht in Gemeinschaft lebst, bleibst du in der Regel so, wie du bist oder wirst von irgendwas geprägt. Gemeinschaft prägt und das ist wichtig, dass wir uns hineingeben in Gemeinschaft, komme ich heute nochmal auch dazu. Und das dritte war eben, weil es eine missionarische Kraft hat. Weil Gemeinschaft eine missionarische Kraft ist, wo Menschen das entdecken und Sehnsucht haben in unserer Zeit von Einsamkeit und sagen, wow, hier ist ein Ort, da kann ich ankommen, da kann ich auftanken. Das sind die drei Gründe. Und ich bitte euch eigentlich, diese drei Dinge, wie soll ich sagen, auswendig zu lernen. Oder ich habe es auch die Woche mal rumgeschickt als Folien im Gemeinderundmail, dass wir einfach wissen, wozu ist das wichtig. Wir können nach dieser Predigtreihe wieder ein Häkchen hinmachen und sagen, naja, nette Sonntage gehabt, nette Predigten und das war's. Aber wir müssen das verinnerlichen und sagen, Gott, das, was dir auf dem Herzen ist, soll auch mir auf dem Herzen sein. Ich will euch heute jetzt hiermit hineinnehmen, eben in Verbindung mit deiner Taufe, lieber Gerhard. Wir haben heute eine Taufe. Und ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, war echt kurz mal der Gedanke, habe ich zum Gerhard gesagt, weil ich habe schon 3 Taufmeldungen für November bei der nächsten Taufe. Und er hat gesagt, Gerhard, sollen wir vielleicht ja, das auch da reinlegen? Und er sagte mir, oh, November ist echt noch ein bisschen lang. Und dann war in mir, wie wenn Gott sagte, Günther, pass hier auf. Es ist einer. Und heute feiern wir das Tauffest von einem. Und es ist für Gott so kostbar. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz, ich weiß gar nicht, wer den formuliert hat, wo es mal hieß, und wenn es nur den einen Mensch auf diesen Welt gäbe, Christus wäre auch für ihn gestorben und auferstanden. Weil jeder wichtig ist. Und da kommt es nicht auf, normal soll man sparsam ja mit Wasser umgehen, ja, aber da kommt es jetzt nicht auf die paar Liter Wasser an. Und wenn noch jemand heute da ist, der wirklich sagt, das ist für mich heute dran, die Taufe. Hier vorne sitzt Bernd Kohne, Ältester der Gemeinde. Dann komm zu ihm. Ich meine nicht einfach aus der Emotionalität kurz heraus, aber wenn du merkst, das ist für mich dran, da ringe ich eigentlich schon länger damit. Und du bist noch nicht getauft, glaubensgetauft auf seinen Namen. Ich weiß, wir haben normal unser Taufseminar, unsere Gespräche, aber das war im Vorfeld außer auf meinem Herzen, einfach mal so einzuladen, wo Gott spontan auch wirkt. Wir sagen immer, Heiliger Geist, wirke in unserer Gemeinde nach deinem Willen. Da kann man nicht immer alles planen. Muss man ihn auch wirken lassen. Und also, wenn das jemand auf dem Herzen hat, wenn er weiß, sein Leben gehört Christus und ich möchte mich taufen lassen, dann während meiner Predigt am besten, komm einfach nach vorne, schleich dich nach vorne hier zu Bernd, rede kurz mit ihm. Mal sehen, vielleicht haben wir auch 2 oder 3 Taufen. Wir haben noch sogar trockene Kleider dabei. Ja, habe ich extra mitgebracht. Man muss ja da vorbereitet sein. Man kann jetzt sagen, dann ist man nicht vorbereitet. Kurz nochmal zu dieser, was hat Gemeinschaft mit Taufe zu tun? 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, wir alle aber haben denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. In der Taufe, Gerhard, machst du etwas fest oder Gott macht etwas fest mit dir. Dieser Bund der Taufe, die Zugehörigkeit zu dem lebendigen Gott. Aber es ist immer auch ein Hineintaufen in die Gemeinde. In Apostelgeschichte 2 lesen wir von dieser wunderbaren, da waren es eben jetzt nicht einer, sondern 3000 an einem Tag nach der Pfingstpredigt des Petrus, der dann, wo es heißt, und an diesem Tag ließen sich, wenn wir den Vers, 3000 Menschen taufen und sie wurden der Gemeinde hinzugetan, zu diesem Leib Christi. Und ich höre immer wieder Leute sagen, naja, ich kann mir einfach so taufen lassen, ohne jetzt irgendwie Gemeinde. Man kann vieles. Aber da fehlt ein Teil. Und hineintaufen sagen dann noch viele in den Leib Christi, naja, das ist ja der universelle Leib. Leute, was ist der universelle Leib? Natürlich gibt es den weltweiten einen Leib Christi, aber er manifestiert sich immer in der ganz konkreten Ortsgemeinde. Damals die Gemeinde zu Jerusalem, jetzt hier eine EFG oder wenn du auch in einer anderen Gemeinde bist. Leib Christi, Was ist denn das für ein Bild, Leib? Das ist was Greifbares, das ist nicht eine theoretische Größe, oder? Das ist ein Hineintaufen in diesen Leib. Gerhard, wir taufen dich hinein und dass dieser Leib durch dich gesegnet wird und du Segen durch diesen Leib erlebst, das ist der Wille Gottes, auch für dich und letztendlich für uns alle. Ich möchte uns nochmal hineinnehmen, was Gemeinschaft nochmal heißt. Ich habe letztes Mal gesagt, auch nochmal detailliert, ein paar Punkte, es wird uns noch die nächsten Wochen einfach auch beschäftigen. Die Bibel sagt das so viel, da gibt es so viele Texte, das ist schön, das ist ein Thema zu haben, da kann man ganz viel Auswahl von Bibeltexten zu diesem Thema nennen, wo es um das Thema geht, gegenseitige Achtung, Wertschätzung, Ermutigung, Vergebungsbereitschaft, Korrektur, miteinander beten, aneinander dran sein. All das sind so Begrifflichkeiten, die wir nach und nach auch angucken werden. Einen Vers, der fasst es für mich wunderbar zusammen. Paulus schreibt den im Thessalonikerbrief. Und das ist eine Frage an euch, würdest du diesen Vers auch unterschreiben? Würdest du das auch so benennen? In 1. Thessaloniker 2, Vers 8 schreibt Paulus an die Gemeinde zu Thessaloniki, die er selber gegründet hat. Apostelgeschichte 17 ist davon zu lesen. Und da schreibt er an sie, und das, ich finde es so klasse: Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, also das Evangelium, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Wie findet ihr den Vers? Oh, so ganz okay. Ja? Leute, der Vers ist Hammer, weil Paulus hier etwas zum Ausdruck bringt und sagt, ich war nicht nur Dozent, ich war nicht nur ein distanzierter Lehrer, ich habe euch nicht nur das Evangelium gebracht, sondern was sagt er denn hier? Ich habe mein eigenes Leben mit euch geteilt, sharing life, geteiltes Leben. Das sagt er hier. Und es kommt zum Ausdruck, was biblische Gemeinschaft ist. Es ist mehr als nur nebeneinander herleben, auch in Ehen. Und es ist auch mehr als nur, man lässt sich halt stehen. Es ist ein Verknüpfen von Leben. Das ist der Ausdruck, den Paulus hier verwendet. Ich habe mein eigenes Leben mit euch geteilt. Was hat er denn geteilt mit den Thessalonikern? Er hat geteilt die Freuden, das, was ihn bewegt, wo er jubelt. Wenn der FC Jerusalem gewonnen hat, gab es wahrscheinlich da nicht. Nee, gab es sicher nicht. Aber das, was ihn gefreut hat, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber er hatte mit ihnen auch das Leid geteilt, wo er Herausforderungen hatte. Ihr müsst mal den 2. Korintherbrief lesen. Der ganze 2. Korintherbrief geht es darum, wo Paulus eigentlich, er wird da ziemlich in seiner Autorität in Frage gestellt. Aber er macht aus seinem Herz keine Mördergrube. Er teilt es mit, was ihm auf dem Herzen ist. Und es kommt manchmal, wo er manchmal selber sagt, oh, was sage ich da jetzt alles? Aber er gibt so einen tiefen Einblick in sein Herz. Er schottet es nicht ab. Leute, das ist Gemeinschaft. Teilst du Leben hier in der Gemeinde? Teilst du Leben? Wenn du nicht Leben teilst, lebst du nicht diese Form von eigentlich dieser Gottesgemeinschaft, für die du berufen bist. Und jetzt rede ich nicht vor 50, 300, 400 Leute. Ich kann nicht mit allen Leben teilen. Aber ein paar Leute in deinem Leben, ein paar Leute auch aus dieser Gemeinde, die reinsprechen dürfen in dein Leben, die dich herausfordern dürfen, den du mal aufmachst. Was hindert dich denn daran? Leute, wir können über Gemeinschaft noch so viel reden, wenn wir es nicht tun. Dann wird es immer an der Oberfläche bleiben. Ich bitte euch so sehr, trefft doch da neu eine Entscheidung. Wenn du das verstanden hast und sagst, es verherrlicht Gott, es verändert mich und es ist eine missionarische Kraft, Gott, dann will ich neu mein Leben auch mit anderen teilen. Koinonia ist der griechische Begriff für Gemeinschaft und das heißt so viel wie Anteil haben. Das ist genau das, was Paulus hier im Thessalonikerbrief beschreibt. Anteil haben. Entscheiden wir uns da dazu. Ihr von der jungen Generation, untereinander, aber auch in der Verknüpfung. Ich weiß nicht, wie. Vielleicht sagst du, ich habe die Menschen in meinem Leben. Dann danke Gott dafür. Halleluja. Wenn du sie nicht hast, vielleicht fällt es dem einen oder anderen schwer und sagt, ich weiß nicht, wie ich so Leute finden kann. Dann bete drüber. Komm auf mich zu. Komm auf Menschen, die du kennst aus der Gemeinde zu. Dass wir da Schritte weiterkommen. Aber bleib nicht in deiner Pseudo-Gemeinschaft. Man kann unter einem Dach sein, aber man kann sehr gut auch ohne dieses Leben miteinander teilen, auch leben. Aber das ist nicht, was der Herr für unser Leben möchte. Paulus bringt es hier zum Ausdruck. Ich habe mein Leben mit euch geteilt. Ich habe es vor euch aufgemacht. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch da noch an einem Beispiel im Römerbrief, das ist jetzt, waren wir im Thessaloniker, im Römerbrief, Kapitel 15. Leute, ich weiß nicht, ob ihr diese Leidenschaft einfach für Gemeinschaft neu teilt. Wenn ihr es nicht habt, dann betet da dafür und sagt, Gott, gib mir diese Leidenschaft. Im Römer 15, in diesem wunderbaren Schluss, also vorletzten Kapitel des Römerbriefes, der ja so genial ist, wo so viel theologische Wahrheiten, das ist so, wie so auch ein Herzstück der Theologie über Rechtfertigung, ja, was das heißt, über Heil in Christus, wie es sich verhält mit Juden und ihre Berufung. Und dann im Kapitel 15 und 16, da macht Paulus noch ganz konkret Ding, was für ihn Gemeinschaft auch bedeutet. Ich möchte mit euch da ein paar Verse noch reinschauen. Römer 15, 22 bis 24, das heißt, das sagt Paulus, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Also er hatte schon öfters vor, nach Rom zu kommen, hat nie geklappt. Dann sagt er aber, nun aber habe ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr. Also wo er bisher gewirkt hat, da merkt er, da ist die Zeit zu Ende, jetzt wird er frei für was Neues. Und seit vielen Jahren habe ich ein großes Verlangen, zu euch zu kommen. Verlangen nach Gemeinschaft. Er hat Verlangen nach Gemeinschaft. Ja? Und dann kommt es, falls ich nach Spanien reise, das war sein Ziel, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher, und jetzt, wie findet ihr das Wort? Wenn ich euch vorher, was steht da? Genossen habe. Wörtlich steht da, wenn ich mich an euch gesättigt habe. Oh, ich liebe diese Bilder. Ich liebe diese Bilder für Gemeinschaft. Wenn ich, Paulus sagt hier, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, dass ich nach Spanien komme, ja, an das westliche Ende des Römischen Reiches und dort das Evangelium verkündige. Aber ihr, liebe römische Gemeinde, ihr sollt so eine Base werden und ich will zu euch kommen. Mich verlangt es nach Gemeinschaft zu euch. Und dann bittet er und sagt, dass ihr mich da leitet. Paulus ist kein Einzelkämpfer. Er, so cool wie dieser Mann ist und was der an Pioniergeist hatte, an Mut. Aber er war immer einer, der wusste, ich brauche den anderen. Ich kann das nicht allein durchziehen. Und dann dieses Wort eben, dieses Genießen. Mich an euch gesättigt habe. Gerhard, ich wünsche dir so sehr, dass du diese Gemeinde genießt. Ja, dass es da was Gutes zu essen gibt, bildlich gesprochen. Gibt jetzt heute kein Taufmittagessen. Aber dass du es genießen kannst. Ja, dass du wahrnimmst und sagst, das ist ein Ort, wo es gut duftet. Weil da Menschen da sind, die sich mit mir connecten, die sich mit mir verbinden. Dynamische Gemeinschaft. Was will denn Paulus genießen? Er möchte, da heißt es, dass ich gesättigt werde. Das heißt, er war vorher, hat er einen Mangel gehabt, ja, wenn man, hat man Hunger, und jetzt will er sich sättigen lassen, stärken lassen. Miteinander Dinge bereden, bebeten. Er freut sich auf diese Gemeinschaft. Was für eine Vision auch von Gemeinde, ein Ort zum Genießen. Oh Mann, Gemeinde ist mehr als, da muss ich mitschaffen. Da muss ich, auch noch, ja, komme ich in den Gottesdienst. Sondern ein Ort, hey, wo ich genießen darf. Neben all dem, was auch manchmal herausfordernd ist. Leute. Und dann sagt Paulus in Vers 29, ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, komme ich in der Fülle des Segens Christi. Wow. Paulus sagt nicht nur, ich komme, um dann von euch zu nehmen, ja, genießen, sondern er sagt selber von sich, was er da genau meint, sagt er da nicht so deutlich, aber er sagt selber, er ist sich bewusst, er hat etwas von Gott, was den anderen zum Segen wird. Gerhard, wir brauchen dich hier. Werde auch zum Segen für andere. Gott hat etwas spezifisch in dich, in uns alle hineingelegt. Das ist Gemeinschaft. Ich darf empfangen, aber ich darf auch hineingeben. Das ist dynamische Gemeinschaft. Und dann lesen wir noch in Vers 30 etwas Bedeutsames. Dort sagt Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Wir sind beim Thema dynamische Gemeinschaft. Was sagt hier Paulus, was für ihn dynamische Gemeinschaft ausmacht? Genießen, aber auch manchmal kämpfen. Kämpfen, miteinander stehen. Und Paulus, er steht vor manchen Herausforderungen. Er sagt zu diesen Christen in Rom, hier manche kennt er so durch auf der Reisen, aber er war selber ja noch nicht in Rom. Aber er sagt: Bitte unterstützt mich da in diesem Kampf. Wem sagen Aaron und Hur etwas? Bibelleser. Mose, Kampf, Amalek. Er hat gebetet, dass der Herr den Sieg gibt. Und dann sind ihm die Arme schwer geworden. Und dann kamen Aaron und Hur und haben ihn unterstützt an den Armen. Und er konnte weiterbeten. Gott, das ist das Bild wirklich von wir brauchen einander. Und das sagt Paulus hier auch: Kämpft mit mir diesen Kampf. Kämpft mit mir. Das ist eine Herausforderung. Und da ist Paulus auch offen. Das ist wieder Leben teilen. Er äußert sich zu seinen Kämpfen. Warum kämpfst du so sehr für dich alleine? Keiner kann dir deine Kämpfe abnehmen. Das hört sich jetzt wie ein Widerspruch an. Hört mal genau zu, bitte. Hab's gleich, bin fertig. Keiner kann dir deine Kämpfe abnehmen. Und trotzdem ist es fatal, wenn du sie alleine kämpfst. Du musst nicht meinen, es alleine zu kämpfen. Ich kann nicht in deinen Schuhen laufen. Ich habe 49er, wer könnte da noch laufen? Einer. Ihr wisst das Bild. Jeder muss in seinen Schuhen laufen. Und trotzdem können wir sagen, unseren Bruder nehmen und Schwester nehmen und sagen: Kannst du da mit mir kämpfen, für mich beten? Es geschieht auch, ja. Ich kriege immer wieder Mails. Es gibt so eine, vor allem Beter-Rundmail, wo Leute auch mal was reinschreiben. Der Eckhart verteilt es dann und sagt: Lasst uns mitkämpfen, mitbeten. Aber ich möchte euch alle ermutigen: An welchem Punkt bist du jetzt im Moment gerade im Kämpfen? Wo kämpfst du gerade? Und fass den Entschluss, nicht alleine zu kämpfen. Teil dich jemand mit und du wirst erleben, was Gott da für einen Segen hat, auch für dein Leben. Können wir die letzte Folie da, oder einfach, genau. Zusammenfassung: dynamische Gemeinschaft. Genießen, indem man sich gegenseitig zum Segen wird. Sich bereichern. Das ist ein Wort, das mich gerade immer beschäftigt, wo ich sage: Gott, morgens, hilf mir, dass ich heute Menschen bereichere. Dass ich heute Menschen bereichere, auch in der Gemeinde, und miteinander zu kämpfen. Ich bitte euch aufzustehen, wir beten noch. Lebendiger Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns in Gemeinschaft hineinberufst. Aber nicht nur in irgendeine Art von Gemeinschaft, sondern in diese dynamische, leidenschaftliche Gemeinschaft. Gott, ich bete, dass wir neu aufbrechen hin in diese Gemeinschaft hinein. Dass wir bereit sind, Leben zu teilen. Uns zu offenbaren, Herr. Nimm uns Ängste davor, uns zu offenbaren, jemand mitzuteilen. Nimm unseren Stolz zu meinen, alles alleine bewerkstelligen zu müssen. Und führe uns wirklich hinein in diese Gemeinschaft des Lebens, Herr, mit dir. Ich segne diese Gemeinde und ich proklamiere das über die EFG Kirchheim, dass wir immer weiter hineinwachsen in diese dynamische Gemeinschaft. Und ich bete auch jetzt, dass das Gehörte Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nimm Platz.